schätze die Einleitungsbotschaften von Bruder Waldemar immer sehr. Also das sind Gedanken auf, der hat die Gabe, dieses Blick für das Feine. Ja, ich kann mich so gut da identifizieren, und da müssen Kleinigkeiten geschehen und da schickt Gott Begegnungen und man fasst Mut. Also jeder von uns kennt das. Ja, und manchmal könnt ihr euch vorstellen, gebraucht er sogar euch dazu. Vielen Dank für dieses ermutigende Wort. Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, wenn wir die Bibelgebetstunden haben und ich abends dann ein Lied vorschlage, sind das immer die gleichen Lieder. Ich könnte die jetzt auch fast alle auswendig, weil es nicht viele sind, alle nennen. Unter anderem das Lied, was wir heute gesungen haben. Und das hat auch einen Grund. Ich finde, Manfred Siebald, der das Lied dann auch geschrieben hat, der drückt das hier sehr gut aus. Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise, aber er zieht Kreise. Und das sollte in unserem Leben sein. Das bedeutet, wenn wir hier hinkommen, das Wort Gottes studieren, dann geschieht etwas und das, was im Herzen geschieht, das soll dann Kreise ziehen. Bedeutet, das sollte man dann sehen. Also es muss was passieren. Und wenn wir dann in der letzten Strophe singen und füllt sie erst dein Leben und setzt sie dich in Brand, gehst du hinaus, teilst Liebe aus, denn Gott füllt dir die Hand. Ja, wenn das geschieht, dann ist doch alles gewonnen. Wenn das nach einer Bibelgebetstunde geschieht. Ich wünsche mir das immer wieder, dass das auch passiert, auch in unserem Leben. Wir schlagen unsere Bibeln auf. 1. Korinther Kapitel 11, ab Vers 1 bis Vers 16. Um diesen Text soll es heute gehen. Ich lese den ersten Vers dazu. Der gehört aber eigentlich zu dem Abschnitt davor, zu Kapitel 10. Damit schließt er den Gedanken, den er in Kapitel 9 und 10 angeführt hat, schließt er hier. Er sagt, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Und jetzt beginnt er ein neues Thema. Ich lobe euch, weil ihr in allen Stücken an mich denkt und an den Überlieferungen festhaltet, wie ich sie euch gegeben habe. Ich lasse euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau. Gott aber ist das Haupt Christi. Ein jeder Mann, der betet oder prophetisch redet und hat etwas auf dem Haupt, der schändet sein Haupt. Eine Frau aber, die betet oder prophetisch redet mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt, denn es ist gerade so, als wäre sie geschoren. Will sie sich nicht bedecken, so soll sie sich doch das Haar abschneiden lassen. Weil es aber für die Frau eine Schande ist, dass sie das Haar abgeschnitten hat oder geschoren ist, soll sie das Haupt bedecken. Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken, denn er ist Gottes Bild und Abglanz. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Und der Mann ist nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben und um der Engel willen. Doch in dem Herrn ist weder die Frau etwas ohne den Mann, noch der Mann etwas ohne die Frau. Denn wie die Frau von dem Mann, so kommt auch der Mann durch die Frau, aber alles von Gott. Urteilt bei euch selbst, ob es sich ziemt, dass eine Frau unbedeckt vor Gott betet. Lehrt euch nicht auch die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt, aber für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar hat. Das Haar ist ihr als Schleier gegeben. Ist aber jemand unter euch, der Lust hat, darüber zu streiten, so soll er wissen, dass wir diese Sitte nicht haben, die Gemeinden Gottes auch nicht. Bis hierhin. Dieser Abschnitt ist den meisten bekannt und mich würde interessieren, ob du wusstest, dass dieser Abschnitt heute dran ist. Es geht hier darum, um die Unterordnung. Er schreibt über eine Schöpfungsordnung, er schreibt über eine Reihenfolge, über eine Rangordnung, die symbolisch und sichtbar zum Ausdruck gebracht werden muss. Das erklärt Paulus in diesen Versen hier, darum geht es. Das Problem mit diesen Stellen ist, dass wir die immer mit einer gewissen Brille lesen. Bedeutet mit der Brille der Vergangenheit, wo die Prägung damit hineinfließt, gewisse Gedankengänge oder auch Unterhaltungen, Auseinandersetzungen, das fliegt alles hier mit ein. Und wir fragen oft, sagt uns das zu oder nicht, aber darum geht es hier an dieser Stelle gar nicht. Und wir müssen das jetzt filtern und wirklich sagen, es geht jetzt nicht darum, was ich bis jetzt alles wusste oder irgendwann mal gehört habe, sondern was sagt die Bibel hier an dieser Stelle und worum geht es Paulus eigentlich? Und die Wertung dürfen wir nicht verschieben. Und das ist mir heute wichtig, dass wir nicht hier anfangen, irgendwelche Wünsche oder irgendetwas zu äußern, was wir gerne hätten oder was wir gerne nicht hätten, sondern es geht darum, was sagt das Wort Gottes und das wollen wir weitergeben. Es ist mit vielen Themen so, was die Gemeinden so beschäftigt, sei es Musik, sei es die Kleidung, das zieht sich durch die Jahre und das kommt immer wieder zum Thema. Und so auch dieses Thema, wenn es um die Unterordnung geht oder gerade hier auch ganz praktisch um die Kopfbedeckung. Dann kann es oft leider zum Streitthema werden, aber eigentlich ist das so gar nicht gewollt. Und deswegen möchte ich das heute versuchen, ganz nüchtern abzuarbeiten, einmal durchzugehen und ich hoffe, dass das auch verstanden wird und dass es dann auch angenommen wird. Wir haben hier in Vers 2 gelesen, ich lobe euch. Paulus lobt die Gemeinde zu Korinth und wir können uns noch daran erinnern, in den Kapiteln davor, was Paulus alles über die Korinther wusste und was er ihnen gesagt hatte. Wenig Lobenswertes, aber an dieser Stelle sagt er, ich lobe euch, weil ihr in allen Stücken an mich denkt und an den Überlieferungen festhaltet. Also das, was er bis jetzt schon weitergegeben hat, das hatten die Leute damals, die Christen in Korinth, wirklich aufgenommen und die hatten das beherzigt. Vielleicht nicht alle. Wir wissen, dass es da Gruppen gab, die einen hielten sich zu Petrus und so weiter. Aber hier an dieser Stelle lobt er das, dass sie doch bemüht waren, die Überlieferung wirklich festzuhalten. Wenn wir nämlich weitergehen das nächste Mal, ab Vers 17, da schlägt er einen anderen Ton an. Da sagt er, dies aber muss ich befehlen, ich kann es nicht loben. Und hier fängt er an zu tadeln. Und er weiß zu Recht und er will das Bild wieder gerade rücken. Also Paulus macht hier ganz deutliche Unterschiede. Wir werden merken, dass es jetzt hier ab Kapitel 11 darum geht, wie Christen sich in Versammlungen verhalten sollen. Es geht um verschiedene Themen. Es geht um die Versammlungen, um die Gemeinden, wenn die zusammenkommen. Kapitel 11, Vers 1 bis 16, unser Text heute, da geht es um das Gebet und die Weissagung. Wenn wir weitergehen, Kapitel 11, ab Vers 17, da geht es um das Abendmahl. Das ist der Text, den wir auch jedes Mal hier wieder vorlesen. Und dann natürlich auch noch weiter. Kapitel 12, da geht es um die Geistesgaben, um die Gnadengaben, die jedem Kind Gottes geschenkt worden sind bei der Wiedergeburt. Wie die ausgelebt werden sollen und was es damit auf sich hat. Welche es gibt und wie Gott sich das vorgestellt hat. Kapitel 13, wenn ich das so sagen darf, ein Höhepunkt in diesem Brief, das Hohelied der Liebe. Da geht es um die Liebe, nicht um Hochzeits- oder Ehepaare, sondern da geht es um die Liebe, die gelebt werden soll in der Gemeinde. Und Kapitel 14 geht es dann um die Zungenrede. Und all diese Themen beziehen sich auf die Versammlungen. Mir ist bewusst, dass wir Versammlung hier in dem ersten Abschnitt, den ich jetzt eben gelesen habe, in den ersten 16 Versen, dass es gar nicht davor kommt, das Wort. Also wie kann man da hinkommen, dass es hier auch um die Versammlung geht? Ich glaube, wegen dem Kontext ist es so anzunehmen. Da kann man annehmen, dass es hier auch um die Versammlungen geht. Und zum anderen geht es hier darum, dass man etwas nach außen hin zeigt. Also es geht darum, wenn man unter Leuten ist, dass man denen noch etwas kundtut. Deswegen gehe ich davon aus, dass es hier auch um öffentliche Versammlungen geht. Und um eine Art und Weise, die hier gelebt werden muss, dass man auch in der Öffentlichkeit sieht, wenn Christen zusammenkommen, wenn die Gläubigen zusammenkommen, das möchte ich betonen. Vers 2. Ich lasse euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Er betont hier, ich lasse es euch aber wissen und ihr sollt es auch wissen. Er schreibt es nicht einfach so, dass irgendwie Religion oder unser religiöser Mensch irgendwo befriedigt wird und dass wir irgendetwas haben, was wir religiös gestalten können, sondern er sagt, ihr sollt wissen, was es damit auf sich hat. Und Geschwister, das gilt uns heute auch. Wir praktizieren das, dass die Frauen ihr Haupt beim Gebet bedecken, bei uns in der Gemeinde. Und ich wünsche uns heute, dass wir verstehen, was dahinter steckt, was Gott sich gedacht hat. Denn das erklärt Paulus hier. Es ist gar nicht kompliziert, denn ich konnte es verstehen. Ich lasse euch aber wissen, übrigens ist das auch wichtig hier, was andere Stellen angeht. Es geht darum, nicht etwas blind auszuleben, sondern zu wissen, was es damit auf sich hat. Genauso, wenn wir den nächsten Abschnitt lesen, ab Vers 17, wenn es um das Abendmahl geht, dann sollen wir wissen, was es mit dem Abendmahl auf sich hat. Und es ist wichtig, dass wir das auch verstehen und als solche das auch zu uns nehmen und nicht einfach so als Religion abhaken und dann zufrieden sind. So ist es nicht gemeint. Ich lasse euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, der Mann aber ist das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt Christi. Ich möchte das nochmal einfach zusammentragen. Christus ist das Haupt eines jeden Mannes, der Mann ist das Haupt der Frau, das Haupt von Christus ist Gott. Bedeutet, die Rangfolge ist Gott, Christus, Mann, Frau. Also es gibt hier eine Ordnung, die Paulus weitergibt, eine Schöpfungsordnung. Und was er sagt ist, ihr sollt das wissen, dass diese Ordnung da ist. Und er sagt, ihr sollt wissen, dass der Mann, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Das soll der Mann auch wissen. Christus ist die Autorität über ihn. Ihr lieben Brüder, ihr lieben Männer, Ehemänner, das dürfen wir nicht vergessen. Auch in unserer Ehe, auch wenn wir uns dessen bewusst sind, auch die Frauen das wissen, auch die Kinder das wissen, dass wir die Verantwortung haben, sollen wir wissen, wir sind nicht die letzte Autorität, sondern Christus steht über uns. Und das ist wichtig, dass der Mann das weiß. Und die Frau muss wissen, dass der Mann die Autorität über sie ist. Und diese Ordnung, die soll auch in der Versammlung gezeigt werden. Gott hat sich die Ehe so vorgestellt, das können wir auch in Epheser Kapitel 5 nachlesen, dass der Mann, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll. Vorher steht aber geschrieben, dass sich ein jeder einordnen soll. Das steht in dem Abschnitt davor. Also der Mann soll seine Rolle einnehmen, die Frau soll ihre Rolle einnehmen. Das hat aber nichts mit Wertung zu tun, denn dazu neigen wir. Damit hat das gar nichts zu tun. Und das, was in Epheser 5 sehr deutlich beschrieben steht, das wird hier auch nochmal kurz erwähnt. Und Paulus sagt, diese Ordnung, die sollt ihr einfach zeigen. Diese Ordnung soll in den Versammlungen gezeigt und gelebt werden. Vers 4. Ein jeder Mann, der betet oder prophetisch redet, in einigen Übersetzungen steht wahrscheinlich, der weissagt, mit unbedecktem Haupt, entschuldige, ich lese nochmal, ein jeder Mann, Vers 4, der betet oder prophetisch redet und hat etwas auf dem Haupt, der schändet sein Haupt. Wieso? Weil wir eben gelesen haben, dass Christus das Haupt des Mannes ist. Und er soll damit zeigen, es kommt nichts auf mein Haupt außer Christus. Und das soll einfach gezeigt werden. Und der Mann selbst, der muss verstehen, das bedeutet es, wenn ich bete oder weissage, ich möchte mir nichts auf den Kopf setzen, weil ich betonen möchte, nur Christus ist mein Haupt. Übrigens ist das ja eine Sitte, die eigentlich in Europa gang und gäbe ist. Wenn man auch in die Kirche geht, wenn man auch zum Gebet sich erhebt in der Kirche, in der Landeskirche oder hier ist es eigentlich bekannt, dass die Männer die Mützen, die Kappen, was auch immer auf dem Kopf ist, dass sie das abnehmen. Das ist eigentlich bekannt. Aber abgesehen davon, das ist ja nicht relevant. Relevant ist ja das, was hier steht. Paulus betont, der Mann soll nichts auf sein Haupt setzen, wenn er betet oder prophetisch redet. Damit bringt er zum Ausdruck, nur Christus ist mein Haupt. Vers 5 sagt er weiter, die Frau aber, die betet oder prophetisch redet mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt, denn es ist gerade so, als wäre sie geschoren. Zur Frau sagt er, sie soll ihr Haupt bedecken. Was bringt sie damit zum Ausdruck? Sie bringt damit einfach zum Ausdruck, dass der Mann über sie steht und dass sie an dieser Stelle die Ordnung Gottes einfach auslebt. Und das soll einfach durch das Bedecken des Hauptes beim Gebet oder beim prophetischen Reden, wenn sie es tut, gezeigt werden. Das ist alles. Er sagt weiter in Vers 6, wenn eine Frau nicht bereit ist, ihr Haupt zu bedecken. Er sagt nämlich, will sie sich nicht bedecken, so soll sie sich doch das Haar abschneiden lassen. Weil es aber für die Frau eine Schande ist, dass sie das Haar abgeschnitten hat oder geschoren ist, soll sie das Haupt bedecken. Also er geht hier davon aus, dass es damals in Griechenland bei den Korinthern auch so war, dass es eine Schande war für eine Frau, wenn sie abgeschnittene Haare hatte, wenn sie kurz geschorenes Haar hatte. Heute ist es ja unterschiedlich, die Mode, darüber kann man ja auch streiten. Aber damals war es so. Und er sagt, das ist eine Schande für eine Frau. Wenn sie also nicht zeigen möchte und die Ordnung Gottes akzeptieren möchte, dann soll sie doch gleich das Haupt scheren. Dann sollen ihr doch gleich die Haare weggeschnitten werden. So argumentiert Paulus hier. Wie gesagt, das bin nicht ich. Paulus redet hier ein bisschen härter. So habe ich den Eindruck. Aber wir kommen noch gleich auf das Schöne. Vers 7, der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken. Er wiederholt hier nochmal Vers 4, denn er ist Gottes Bild und Abglanz. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Was steht in Ordenübersetzungen für Abglanz? Ehre? Danke. Gibt es noch ein anderes Wort? Herrlichkeit oder? Bild und Ehre, ja, danke. Ja, genau. Ich lese nochmal. Oder ich frage eher, wer ist Gottes Herrlichkeit, Ehre, Abbild, Abglanz? Wer ist das? Adam, ja. Und wer ist der Abglanz? Wer ist die Herrlichkeit des Mannes? Nee, was steht hier? Bitte? Die Frau. Also, wollt ihr meine Herrlichkeit sehen, dann müsst ihr meine Frau anschauen. Ja, Geschwister, wie ist das anders? Ist das nicht so oder lese ich das hier falsch? Das steht hier so. Ja. Also, wenn ihr wissen wollt, wie herrlich die Männer sind, dann schaut euch die Frauen an. Ihr Lieben, ich finde das einfach herrlich, ich habe das vorher nie gesehen. Schaut mal, Gott hat den Mann geschaffen und er hat gesehen, es ist nicht gut, dass er alleine ist. Also hat er eine Frau geschaffen um des Mannes willen, das sagt er hier nämlich später. Und jetzt kommt Paulus zu dem Entschluss und wohl bemerkt, Paulus sagt das nicht aus eigenem Zug oder das sind nicht seine Gedanken, sondern vom Heiligen Geist getrieben. Der Abglanz des Mannes oder nach anderen Übersetzungen die Herrlichkeit, die Ehre des Mannes ist die Frau. Und deswegen, Paulus ist in keinster Weise, und das brauchen wir nie unterstellen, dass er irgendwie die Frau abwertet oder dass er gegen Frauen ist. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht nochmal, es geht darum, dass man die Ordnung Gottes einfach erkennt und dass sie ausgelebt werden. Darum geht es hier. In Vers 8 sagt er das, was ich eben kurz erwähnt habe, denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Darauf spielt er die Schöpfung an, denn der Mann wurde zuerst gemacht und aus der Rippe des Mannes wurde dann die Frau geschaffen. Doch in dem Herrn ist weder die Frau etwas ohne den Mann, noch der Mann etwas ohne die Frau. Denn wie die Frau von dem Mann, so kommt auch der Mann durch die Frau. Aber alles ist von Gott. Wer wagt es, diese zwei Verse einmal zu erklären? Aber wir bleiben nur bei diesen zwei Versen. Genau. Genau. Genau, da steht hier auch in Vers 12. Denn wie die Frau von dem Mann ist, so am Anfang der Schöpfung, so kommt auch der Mann, so kommt der Mann trotzdem durch die Frau. Also keiner kann sagen, nur wegen mir. Sondern die Schöpfung geschieht, weil die Frauen Kinder gebären, weil Gott das so eingerichtet hat. Und das ist einfach hier gemeint. Ich habe das auch nicht sofort verstanden, aber Paulus sagt, also keiner wird hier in irgendeiner Art und Weise bevorzugt. Es geht einfach darum, die Ordnung Gottes zu erkennen. Urteilt bei euch selbst, ob es sich ziemt, dass eine Frau unbedeckt vor Gott betet. Lehrt euch nicht auch die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt, aber für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar hat. Das Haar ist ihr als Schleier gegeben. Ist aber jemand unter euch, der Lust hat, darüber zu streiten, so soll er wissen, dass wir diese Sitte nicht haben, die Gemeinden Gottes auch nicht. Ich hatte es schon vorher gesagt, dass Paulus hier gewisse Sitten, die damals üblich waren, dass er die anspricht. Er sagt hier ja im Vers 6 ist, will sie sich nicht bedecken, so soll sie sich doch das Haar abschneiden lassen, weil es aber für die Frau eine Schande ist. Also er wusste schon von den Werten oder wie es damals gesehen wurde. Und auch hier, urteilt bei euch selbst, ob es sich ziemt. Und er spricht hier die Werte an, die die Menschen damals hatten. Er fragt sie, ziemt es sich? Ist das in Ordnung? Ist es so normal, dass die Frau kurzes Haar hat? Das ist die Ordnung damals gewesen. Lehrt euch nicht auch die Natur. Ich muss sagen, ich tue mich schwer mit diesem Text. lehrt euch nicht die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt. Weiß jemand Natur, was das Wort hier in Griechisch, ich habe mir mal sagen lassen, das hat mehrere Bedeutungen. Ich bin aber jetzt nicht in meiner Recherche drauf gekommen. Okay.
Eigenschaft oder der Gattung entsprechen.
Ja, okay, das sind dann, und das wird das erklären. Es ist ja nicht die Natur. Die Natur lehrt uns, schneidest du dein Haar nicht, dann wächst es. So einfach ist es. Das ist das Naturgesetz. Aber das wären dann die Eigenschaften, die man einer Gattung zuspricht, so wie ich das dann hier verstehe aus diesem Wort. Ja? Und darauf spielt er hier auch an. Diese Wertung, so wurde es damals gesehen. Lehrt euch nicht auch die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt, aber für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar hat. Das Haar ist ihr als Schleier gegeben. Und abschließend sagt er, hier ist aber jemand unter euch, der Lust hat, darüber zu streiten, so soll er wissen, dass wir diese Sitte nicht haben, die Gemeinden Gottes auch nicht. Denn offenbar gab es damals auch schon Menschen, wie heute auch, die dieses Thema einfach, oder denen dieses Thema nicht passte. Und man hat darüber gestritten. Und das sollten wir nicht tun. Ich habe hier einen Vers ausgelassen, und zwar Vers 10, genau. Darauf möchte ich aber bitte noch eingehen, es tut mir leid. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Das Wort, was hier für Macht steht, das meint ein Schleier, also eine Macht, die das nur symbolisiert. Und sie soll auf ihrem Haupt etwas haben, das symbolisiert, dass sie eine Autorität über sich hat. Und was steht hier zum Ende des Verses? Um der Engel willen. Darf ich bitten, dass wir uns zwei Stellen ansehen. Einmal die Stelle aus Epheser Kapitel 3, Vers 10. Epheser Kapitel 3, Vers 10. Damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Was sagt dieser Vers aus? Sagt aus, dass die Mächten und die Gewalten im Himmel, dass sie die Gemeinde sehen, dass sie wohl beobachten und dass sie sehen, was da passiert und gelebt wird. Und ich möchte noch eine Stelle lesen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 12. Erste Petrus, Kapitel 1, Vers 12. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, übrigens hier geht es um die Propheten, die damals schon vorausgesagt haben und prophezeit haben, das Evangelium. Und er sagt, ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist. Was auch die Engel begehren zu schauen. Da, wo das Evangelium gepredigt wird, da begehren es die Engel zu sehen, was passiert da. Und an dieser Stelle sagt Paulus, die Frau soll die Autorität, die über ihr steht, nämlich der Mann, das soll sie nach außen hin zeigen, ihr Haupt bedecken, wenn sie betet oder prophetisch redet, um der Engel willen, damit die Engel, wenn sie zusehen, keinen Anstoß daran nehmen. Das ist die Verantwortung, die Paulus hier dann auch den Frauen gibt. Einfach, dass diese Ordnung Gottes nicht nur vom Menschen, sondern auch vor der unsichtbaren Welt und gerade vor den Engeln gelebt wird. Ich möchte mehr oder weniger zum Schluss kommen. Ich möchte jetzt noch kurz was betonen und auch noch kurz zusammenfassen, damit wir das Wichtigste auch heute mitnehmen. In diesem Abschnitt geht es darum, um die Unterordnung, die gelebt werden muss. Paulus schreibt über eine Schöpfungsordnung. Er schreibt über eine Reihenfolge, eine Rangordnung, die symbolisch und sichtbar in der Gemeinde, in den Versammlungen gelebt werden soll. Darum geht es in diesem Abschnitt. Und wie das vonstatten geht, sind wir eben drauf eingegangen. Und was ist die Absicht? Einfach, dass wir wissen, so wie es in Vers 3 steht, wir sollen es wissen, was dahinter steht. Genauso bei allen anderen Dingen. Wenn es um das Abendmahl geht, wenn es um die Taufe geht, die wir irgendwann haben werden, dann soll man wissen, was dahinter steht. Und genauso auch hier, wenn es um die Kopfbedeckung geht. Zum anderen möchte ich betonen, es geht hier nicht darum, dass eine Frau gerettet wird oder verloren geht. Es geht hier nicht um das ewige Heil. Das ist ganz wichtig zu betonen. Das lehren wir als Gemeinde niemals. Denn der Mensch wird selig durch Gnade, nur durch Gnade. Das ist eine Ordnung, die die Gemeinde einfach leben muss. Im Galater Kapitel 3, Vers 28 lesen wir Folgendes, was uns jetzt ein bisschen durcheinander bringen könnte. Galater Kapitel 3, Vers 28. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Also könnte man meinen, irgendwo widerspricht sich das. Entweder stimmt das eine oder das andere. Denn Galater 3, 28 hebt 1. Korinther 11 auf. Denn es ist hier weder Mann noch Frau. Wenn wir aber die Verse davor lesen im Galater Kapitel 3, dann wissen wir, worum es hier geht. Er sagt ja, Vers 26, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche und so weiter. Es geht hier um die Errettung. Wenn es um die Rettung geht, dass ein Mensch ewig leben darf, dass ihm die Sünden vergeben wird, dann zählt nichts. Dann wird der Mensch nicht angesehen. Er darf so, wie er ist, dafür zu Jesus kommen. Und er wird gerettet, egal wer er ist und wo er herkommt. Aber wenn man in Christus ist, dann wollen wir die Schöpfungsordnung, die Gott hier an dieser Stelle weitergegeben hat, die soll einfach gelebt werden. Das soll gezeigt werden, so wie viele andere Dinge auch. Aber viele Dinge, die wir ja auch praktizieren, das hat ja nichts damit zu tun, dass wir uns das ewige Leben erarbeiten. Das ist als Geschenk gegeben. Wir haben es bereits. Wenn wir Jesus Christus kennen, beginnt das ewige Leben. Dann hat das ewige Leben begonnen. Das hat nichts damit zu tun. Und das möchte ich an dieser Stelle betonen. Und das Letzte, was ich hier sagen möchte, ist, ganz leicht und dezent könnte man nach dieser Bibelstunde, zumindest die Männer, könnten sie sich auf die Schulter klopfen. Nicht wahr? Und man könnte sich vielleicht was einbilden. Aber es ist wichtig, wie es in Epheser Kapitel 5, ich möchte nichts Falsches sagen, ich möchte das einmal lesen. In Epheser Kapitel 5, Vers 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und dann kommt die christliche Haustafel, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter und so weiter. Aber erst ordnet euch einander unter. Jeder nimmt seine Stelle bitte ein. Der Mann soll die Verantwortung auch wahrnehmen. Und dann fällt es der Frau auch nicht so schwer, sich zu unterordnen. Oft scheitert es daran, dass die Männer die Verantwortung nicht wahrnehmen. Und deswegen fällt es auch schwer, diese Unterordnung zu leben. Und deswegen müssen beide sich ihrer Verantwortung wirklich bewusst sein. Ich wünsche uns und hoffe, dass es auch verstanden wurde, dass wir auch Weisheit bekommen im Ausleben, im Verstehen. Wir haben heute nur eine Stunde Zeit. Ich möchte auch gleich gerne Zeit geben für Gebetsanliegen und so weiter. Ihr Lieben, wenn Fragen sind, ich könnte mir vorstellen, dass irgendwas ist, dann geht auf die Ältesten zu, auf Viktor oder Jakob und lasst. Die machen das schon. Ich habe meinen Part für heute erledigt. Nein, ihr Lieben, ein bisschen Spaß darf auch sein. Nein, ihr Lieben, ich hoffe, dass das Wesentliche hier wirklich verstanden wurde. Und wenn Fragen sind, wenn ich das eine oder andere vielleicht zu scharf oder zu schwach betont habe, dann können wir das gleich gerne natürlich besprechen. Ich möchte beten, lasst uns nach Möglichkeit aufstehen.